Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV.
Grüß Gott und herzlich willkommen bei Fellner Live. Heute Freispruch für Sebastian Kurz vor dem Oberlandesgericht und das wollen wir jetzt in den kommenden Minuten besprechen mit dem Rechtsanwalt Dr. Thomas Kralik. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Dr. Kralik, Sie haben diesen Prozess natürlich auch genau verfolgt. Wie fällt denn Ihr erster Kommentar zum heutigen Freispruch für den Altbundeskanzler aus?
Also mein erster Kommentar ist, und das habe ich auch schon nach der ersten Instanz gesagt, ich finde, dass der Freispruch völlig zu Recht erfolgt ist.
Sie haben im ersten Prozess und nach dem ersten Prozess ja unter anderem gesagt, die Strafe, die es ursprünglich gegeben hat, diese 8 Monate, die wären zu hoch gewesen. Normalerweise ist es bei diesem Delikt so, dass das Ganze weitaus geringer angesetzt wurde. War das auch ein Grund, wieso es zu dem Freispruch heute gekommen ist?
Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Frage, ob schuldig oder nicht schuldig, hat mit der Strafhöhe dann im Wesentlichen nichts zu tun. Mhm. Heute hat das Oberlandesgericht Wien hat gesagt, okay, es ist der objektive Tatbestand der falschen Zeugenaussage nicht erfüllt und damit ist der Freispruch erfolgt.
Es war ein Prozess, über den man ja lange gesprochen hat. Verhandelt wurde ursprünglich am Wiener Straflandesgericht in dem großen Schwurgerichtssaal. Der Strafantrag hatte 108 Seiten, es gab 12 Verhandlungstage, es gab unzählige Zeugen, die da einvernommen wurde. Gab es da am Ende ein politisches Motiv seitens der Ankläger oder wäre das vermessen, das zu behaupten?
Also ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ja, aber ein politisches Motiv per se würde ich nicht unterstellen. Das Einzige, was vielleicht eine Vermutung sein könnte, ist, dass man gesagt hat, man muss jetzt irgendetwas anklagen, um eine Rechtfertigung zu haben, warum man sozusagen gegen den ehemaligen Bundeskanzler ermittelt. Ich glaube, politische Komponente wär zu viel gesagt.
Wär das ja nicht. Wir kommen dann auf den Urausschuss und auf all das noch zu sprechen. Kommen wir vielleicht einmal zunächst zur Begründung, weil für all jene Zuseher, die sich jetzt nicht so im Detail auskennen, das sind ja sehr unterschiedliche Begründungen, die es gegeben hat. Heute hieß es beispielsweise, das Urteil wurde wegen Nichtigkeit gekippt. Es ist eine falsche Beweisaussage. Gibt es, wenn eine Aussage tatsachenwidrig ist oder eine vorsätzliche erhebliche Aussagen unterbleiben? Kurz habe bejaht, dass er selbst in die Bestellung bei der ÖBAG eingebunden gewesen sei. Die Ja-Nein-Frage, also ob Kurz selbst eingebunden war, habe er eindeutig und richtig beantwortet. Die Fragezeit war dann zu Ende. Eine Abgeordnete, in dem Fall die Stefanie Crisper von den NEOS, wäre nicht zufrieden gewesen. Und Kurz habe nicht den Anschein erweckt, dass seine Frage abschließend beantwortet sei. So lautet heute die Begründung.
Das ist meines Erachtens auch völlig richtig, wenn man sich das Protokoll durchliest. Ich habe jetzt die Aufzeichnungen mir nicht angehört, aber wenn man sich das Protokoll durchliest, hat er auf diese Entscheidungsfrage Ja, Nein, hat er mit Ja geantwortet und hat dann ausgeführt, wie es im Regelfall ist. Und dann wollte Crisper wissen, ja, Sie sagen uns jetzt den Regelfall. Und dann ist sie unterbrochen worden vom Vorsitzenden, der dann gesagt hat, Ihre Fragezeit ist um. Ja. Da jetzt dem Sebastian Kurz zu unterstellen, er hätte irgendetwas nicht gesagt, was er hätte sagen müssen, das ist meines Erachtens, und das habe ich auch schon im erstinstanzlichen Verfahren vertreten, das ist einfach zu viel verlangt.
Das wäre ja zu viel verlangt gewesen.
Das ist zu viel verlangt und darum ist diese Entscheidung vom Oberlandesgericht in Wahrheit völlig richtig.
Wir kommen dann auch noch auf die Atmosphäre in den Urausschüssen. Sie waren ja da auch etliche Male zugegen. Interessant ist ja das erstinstanzliche Urteil. Da gibt es auch medial einiges, was kolportiert wurde. Und auf Seite 85 hat es nach der ersten Anklage geheißen, bei dem Schuldspruch, nach den getroffenen Feststellungen hat Kurz seine tatsächliche Einbindung in den Auswahlprozess falsch dargestellt, indem er seine eigene Rolle auf die allgemeine Aussage manchmal vom zuständigen Minister, damals Hartwig Löger, um die Meinung gefragt zu werden, reduzierte. Und zum Motiv hat damals Radasčić gemeint, in seiner schriftlichen Aussage, Auswertung der Ex-Kanzler habe vermeiden wollen, dass, Zitat, seitens der Opposition Vorwürfe gegen ihn erhoben werden, er sei in Günstlingswirtschaft verwickelt, Zitat Ende, er habe, Zitat, tatsachenwidrige Ausführungen erhoben.
Ja, das ist jetzt die Ansicht des Erstrichters gewesen. Ich sage jetzt einmal aus meiner Sicht, ja, und wir haben das auch im Juristenkreis immer heftig diskutiert, es gäbe keinen Grund für den Sebastian Kurz zu sagen, Nein, ich war nicht eingebunden. Ja. Ich glaube, das macht jede Regierung. Sie setzt sich die Leute, denen sie vertraut und die sie für fähig halten, an die entsprechenden Positionen. Und das ist meines Erachtens auch nichts Schlechtes, nichts Ehrenrühriges und schon gar nichts Strafbares.
Aber wie kann das so unterschiedlich gehandhabt werden? Es ist ein und derselbe Sachverhalt und wenn man jetzt die Begründungen hört und liest, klingt das ja, als wären das zwei völlig unterschiedliche Rechtsschulen.
Ja, das ist natürlich ein Problem, das wir haben. Ich sage, ich habe das auch selber am eigenen, also nicht am eigenen Leib, aber für einen Klienten erlebt, der im ersten Rechtsgang freigesprochen wurde, weil der Richter gesagt hat, ich glaube Ihnen. Dann wurde wegen eines Formalfehlers das Urteil aufgehoben. Und im zweiten Rechtsgang hat die dann zuständige Richterin gesagt, ich glaube Ihnen nicht. Ja, das ist leider unser Rechtssystem und das ist etwas, ich wüsste jetzt keine bessere Lösung.
Also das berühmte Rechtssprichwort auf hoher See und vor Gericht ist man...
In Gottes Hand, ja, das ist richtig.
Das ist richtig.
Das ist richtig.
Wie ist das aus Ihrer Sicht zu werten, dass in diesem Fall, die Staatsanwaltschaft hat das heute in ihrer Stellungnahme zum Schluss gesagt, dass da die Zeugenaussagen hier keine Rolle gespielt haben, die Chatnachrichten, die es gegeben hat, auch mit Thomas Schmidt, die ja eigentlich gerade beim ursprünglichen Schuldspruch hier ein wesentliches Indiz war, dass die heute in die Urteilsbegründung des Dreier-Senats keine Erwähnung gefunden haben.
Na gut, das ist damit zu erklären, dass der Senat jetzt am Oberlandesgericht gesagt hat, er hat eine Ja-Nein-Frage, also eine Entscheidungsfrage bekommen und die hat er wahrheitsgemäß mit Ja beantwortet. Und damit ist natürlich alles, was mit diesen ganzen Chats hat, das jetzt Ja, Nein, vielleicht, ist damit hinfällig geworden.
Also auf alle Fälle für den Laien durchaus kurios, oder?
Ja, also wenn heute ein Laie sagt, dass ich verstehe das nicht ganz, dann kann ich nur sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Aber für uns Juristen ist das halt leider unser tägliches Brot.
Ein Einwand, den es auch gab, der heute aber kein Gehör gefunden hat, war eine mutmaßliche oder anscheinliche Befangenheit des Richters von Herrn Rastasčić. 2018 hat er damals, als er noch Staatsanwalt war, Informationen weitergegeben in der Causa Eurofighter an Peter Pilz. Das wurde heute auch von Otto Dietrich, einem der Verteidiger von Kurz, moniert. Das hat heute aber keine Erwähnung gefunden. Ab wann ist denn diese Befangenheit tatsächlich gegeben und wann nicht?
Naja, ich würde in dem Fall jetzt nicht wirklich von einer Befangenheit oder einem Anschein der Befangenheit sprechen. Es ist nur etwas, wo ich sage, hier müsste man sich vielleicht etwas überlegen, dass jemand, der bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft tätig war, dann wenige Monate vor dem Kurzprozess in die Richterschaft wechselt und dann gleich dieses Verfahren kriegt, wo seine ehemalige Behörde quasi Anklägerin war. Ich finde es von der Optik einfach nicht schön. Es begründet aber weder eine Befangenheit noch eine persönliche Befangenheit des Richters. Aber so eine Abkühlungsphase wäre vielleicht gar nicht schlecht, dass man sagt, dass er nicht sozusagen unmittelbar dann über die Anklagen seiner Kollegen entscheiden oder Kolleginnen entscheiden muss, mit denen er noch vor wenigen Monaten gemeinsam zusammengearbeitet hat.
Also Sie meinen so eine Art Cooling-Off-Phase, die es geben müsste, das müsste man ja dann seitens der Politik, seitens des Nationalrats,
wäre das Ministerium, das wäre meines Erachtens durchaus etwas, was anzudenken wäre. Ja.
Die WKS, der hat heute diesen Prozess, wenn man so will, verloren. Jetzt gab es ja schon in den letzten Jahren einige Niederlagen für die Korruptionsermittler in der Causa Chorherr gegen Heinz-Christian Strache, glaube ich, gab es 11, 12 Verfahren, die man verloren hat. Gegen Sigi Wolf wurde die Anklageschrift wegen formeller Mängel wieder zum Staat verwiesen. Hat man da zu wenig Personal oder worauf ist das zurückzuführen, dass bei diesen sehr prominenten Fällen die Korruptionsermittler oft, nicht immer, aber oft das Nachsehen haben?
Also meine persönliche Meinung ist, und das betrifft jetzt nicht nur diese glamourösen Fälle, die man aus den Medien kennt, sondern wir haben ja genug andere Fälle, die nicht in den Medien oder nur am Rande sind. Ich habe einfach das Gefühl, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft mit zu wenig Augenmaß hier arbeitet. Es wird zu viel, zu massiv verfolgt und die Korruptionsstaatsanwaltschaft steht dann vor dem Problem zu sagen, jetzt habe ich jemanden massiv verfolgt, jetzt habe ich ein Problem zu sagen, ich stelle das Verfahren ein. Und dann bastelt man halt irgendeine Anklage, so nach dem Motto, naja, schauen wir, vielleicht ist ja dann doch was dran.
Also aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht, wenn man sich die Staatsanwaltschaft Wien jetzt zum Beispiel anschaut, hier wird viel, viel mehr mit Augenmaß entschieden. Ich meine, ich gebe schon zu, dass das vielleicht in glamourösen Fällen halt schwer ist, weil man sich nicht nachsagen lassen will, man hat jetzt für denjenigen hier das Verfahren eingestellt, weil ich sage, es ist egal, ob ich es jetzt einstelle oder anklage, irgendjemand wird immer sagen, das hättest nicht sollen oder das ist eine politische Entscheidung oder irgendetwas. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass dann die Staatsanwälte halt sagen, na gut, dann lassen wir das Gericht entscheiden.
Und glauben Sie, wird das auch für zukünftige Prozesse, da gibt es ja auch einige Anklagen auch an, gegen ÖVP-Politik wie den Herrn Wöginger, wird das auch Auswirkungen haben?
Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe nicht. Ja. Okay. Ja. Man könnte einführen einfach einen vollen Verteidigerkostenersatz. Ich glaube, dass man sich dann oft überlegen würde, ob man Anklagen einbringt oder nicht, wenn man weiß, das kostet die Republik ein Vermögen.
Wer würde das dann zahlen?
Na, die Republik Österreich müsste das zahlen.
Das heißt, die wäre dann schlussendlich diejenige, ja, die dann für die, ja, Kosten auch aufkommt.
Wenn man sich anschaut, in manchen Verfahren, ja, nehmen wir jetzt zum Beispiel das Kurzverfahren her, wie viele Verhandlungstage waren es? Sie haben es vorher gesagt, 12, glaube ich. Oder?
12 Verhandlungstage.
12 Verhandlungstage, ja. Da kommt eine Riesenlawine eigentlich an Kosten auf den Sebastian Kurz zu, ja, und ersetzt kriegt er, glaube ich, nur, weiß ich nicht, 2.000 oder 3.000 Euro. Und wenn da die Republik die vollen Verteidigerkosten ersetzen müsste, würde man sich vielleicht überlegen, ob man Anklagen wirklich nur dann einbringt, wenn man sicher ist, dass es auch eine Verurteilung wird.
Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, der Herr Kurz und auch viele andere sind wahrscheinlich monetär so ausgestattet, dass sie sich auch sehr gute Anwälte leisten können und Otto Normalverbraucher hätte unter Umständen gar nicht die Möglichkeit, sich auch rechtlich so abzusichern, oder?
Naja, ich sage jetzt einmal, genau das ist der Punkt, aber der wäre eben für die Leute, die sich's nicht leisten können, interessant, weil da wird dann der Anwalt im Falle des Freispruchs von der Republik zum Rechtsanwaltstarifsgesetz, ja, entlohnt, und da wird er entlohnt, ob er jetzt, das nicht despektierlich gemeint, den Herrn Mayer vertritt oder den Sebastian Kurz. Ja. Also es wäre eigentlich auch eine Win-Situation für jene Leute, die sich einen Anwalt nicht leisten können.
Eine Win-Situation, was heute auch für einen der beiden Anwälte, für Otto Dietrich, der hat sich sehr freuen können. Was bedeutet das für einen Anwalt? Sie werden das auch kennen, wenn man dann letztinstanzlich schlussendlich doch noch Recht bekommt, wenngleich es davor gar nicht so gut ausgesehen hat.
Ja, ich meine, brauche ich, glaube ich, die Antwort liegt auf der Hand. Ja, natürlich freut man sich, und ich meine, der Kollege Dietrich, ich schätze ihn sehr, ist ein ausgesprochen kompetenter, guter Anwalt, aber trotzdem, natürlich freut man sich, wenn man da dann einen Erfolg hat.
Jetzt ist das Thema U-Ausschuss immer wieder auch in aller Munde. Die FPÖ möchte einen einbringen. Ob das in dieser Art und Weise geht oder ob das höchstgerichtlich vielleicht noch umgeändert wird, wird man sehen. Da wird es ja unter anderem auch um das Thema Christian Pilnacek und ein mutmaßliches Behördenversagen gehen und auch um die Causa Corona. Was ist denn auch aufgrund von dem heutigen Urteil da bei den Zeugen zu erwarten? Werden die sich jetzt anders benehmen? Wird es vielleicht auch aufgrund des heutigen Urteils seitens der Befrager anders zugehen? Wird es da vielleicht etwas weniger Emotionen geben bei den Fragestellungen?
Also das glaube ich nicht, dass es weniger Emotionen geben wird. Und also ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass es im Untersuchungsausschuss, es geht ja in Wahrheit nur darum, den politischen Mitbewerber anzuschwärzen. Es geht hier, niemand will hier die Wahrheit finden, sondern es geht nur darum, insbesondere, dass dann medial irgendein Sager gut rüberkommt. Mhm. Meines Erachtens, ja, sollte man im Untersuchungsausschuss wirklich gezielte Fragen stellen, die nicht auf irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten abstellen, ja, sondern die wirklich in der Sache dienlich sind. Und ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass das in den meisten Fällen nicht der Fall ist und dass auch die Stimmung als Auskunftsperson nicht besonders lustig ist. Man kriegt oft falsche Vorhalte, man wird angegangen, man wird unterbrochen. Und dann kommen natürlich auch solche Sachen heraus. Und ich sage jetzt einmal, es werden sich die Zeugen oder die Auskunftspersonen, wie sie ja im Untersuchungsausschuss heißt, werden sich natürlich gut vorbereiten. Und ich glaube halt, dass es einfach dazu führt, dass die Auskunftspersonen, je weniger sie sagen, desto lieber wird es ihnen sein, und das wird auch in diese Richtung gehen.
Und das heißt, dass es am Ende des Tages wieder um die 70, 80 Entschlagungen gibt und die Journalisten dann schon eine Stricherliste machen, wie viel Sinn wirklich dahinter. Ja. Wie kann man es denn besser machen? Müsste der U-Ausschuss vielleicht per se auch reformiert werden? Müsste es da andere Gebarungen geben? Was kann denn passieren, um hier auch der Wahrheit vielleicht ein Stückchen näher zu kommen?
Das ist eine gute Frage. Natürlich, wir müssen sehen, der Urschuss ist ein parlamentarisches Kontrollgremium. Ja, und das soll er auch bleiben, das ist auch in Ordnung so. Es geht halt immer nur um die Fragestellung. Wenn ich mir heute anschaue, eine normale Verhandlung, da ist ein Richter, der ist es gewohnt, Fragen zu stellen, der stellt die Fragen auch richtig. Im Untersuchungsausschuss sitzen Abgeordnete, die mit Suggestivfragen arbeiten, mit Fangfragen arbeiten. Und wenn ich dort sitze, man ist aufgeregt. Ja. Das kann mir keiner sagen, dass ihm das völlig kalt lässt. Man sitzt dort, wird befragt, man ist aufgeregt. Und in dieser Aufregung passieren einem natürlich auch Fehler oder man sagt Dinge, die man eigentlich jetzt gar nicht so meint oder auch Fragen, die man falsch verstanden hat. Meines Erachtens müsste man versuchen, dass man hier Leute hinbringt, die Fragen stellen, die das auch können.
Ja, aber es sind nun einmal die Abgeordneten,
ja, oder? Das ist eben genau dieses Spannungsfeld, wo ich auch sage, ja, ich wüsste jetzt nicht, welche Lösung besser ist. Aber das ist mir aufgefallen, dass einfach von der Fragestellung her versucht wird, schon die Leute in die Falle zu locken.
Aber es gibt ja hier auf der anderen Seite wieder den Verfahrensrichter. Das ist ja wirklich auch ein Richter, der dafür sorgt, dass hier tatsächlich alles auch sozusagen rechtsstaatlich und möglichst fair abgeht.
Natürlich. Nur der kann sich auch nicht immer einmischen. Ja? Und man hat natürlich, wenn ich jetzt sage, als Auskunftsperson, ich nehme als einen Anwalt als Vertrauensperson mit, der sich dann an den Verfahrensanwalt wenden kann, wenn irgendetwas ist, hat man natürlich einen Vorteil.
Ja. Würden Sie sich...
Bitte. Weil ich sitze daneben und sage, Moment einmal, das ist eine Suggestivfrage oder das ist ein falscher Vorhalt. Sag dem Klienten, bitte mal nicht antworten, wende mich an den Verfahrensanwalt, ja, und sag, bitte, das ist eine Suggestivfrage oder ein falscher Vorhalt, und dann wird entschieden.
Und dann gibt es ja oft diese berühmten Geschäftsordnungsdebatten, die dann sehr lange dauern.
Stehungen, wie soll das heißen,
wo das Ganze furchtbar mühsam ist und am Ende eigentlich jeder sich nur denkt, wann geht das jetzt zu Ende? Würden Sie sich dafür aussprechen, eine Diskussion, die es auch schon seit vielen Jahren gibt und Sie verfolgen das ja und waren auch selber oft beim Urschuss als Rechtsvertreter dabei, dass diese Darbietungen auch gestreamt werden können, weil wir hätten uns ja wahrscheinlich viel ersparen können, wenn man die Videoaufzeichnungen, so wie das der Senat heute begründet hat, wenn man sich das vielleicht auch im Vorfeld hätte anschauen können.
Ich meine, ich halte es grundsätzlich für keine schlechte Idee, weil sich dann auch wirklich auch, sage ich einmal, der Bürger ein Bild machen kann, wie es dort abläuft und sich auch selber eine Meinung bilden kann. Die Gefahr, die ich natürlich sehe bei diesen Aufzeichnungen, das ist ja auch, darum ist es ja bei Gericht verboten, ist, man will nicht, dass man hier sozusagen eine mediale Show inszeniert, ja, sondern es soll ein Thema geklärt werden und nicht jetzt eine Show, weil man sagt, das schauen, weiß ich nicht, wie viele 100.000 Leute zu. Allerdings habe ich das Gefühl, das ist im Untersuchungsausschuss sowieso schon der Fall, auch ohne Kameras, also kann man ruhig Kameras noch dazu nehmen.
Ja, und live-tickern, mittickern darf man ja, Gott sei Dank.
Mittickern darf man, ja.
Herr Dr. Kralik, vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.
Danke.
Soweit also Thomas Kralik mit seinen Einschätzungen zum heutigen Prozess, zum heutigen Freispruch von Sebastian Kurz. Bei uns geht es gleich spannend weiter. Nach einer kurzen Werbepause bleiben Sie dran.